Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für die Dame, die die Abschaffung des Barbara Dex Awards für das schlechteste Kostüm des Eurovision Song Contests immer noch bedauert. Heute zu Gast Nils Werber. Er ist Literatur- und Medienwissenschaftler und Teil des Sonderforschungsprogramms Transformation des Populären, wo er sich unter anderem mit Popästhetik in Form von Superheldencomics und Heftromanen befasst. In einem Text von ihm hatte ich die Formulierung die Entgrenzung des Populären gelesen und dachte, da frage ich doch mal nach. Wir sprechen darüber, wie sehr das Populäre auch ins Populistische kippen kann, warum die Einteilung in High and Low immer noch so eine Rolle spielt und seine Liebe zur größten Science-Fiction-Serie der Welt, den Perry Rhodan-Heften. Viel Spaß beim Gespräch mit Nils Werber.
Sie befassen sich ja eben genau mit dieser Frage nach so High and Low. Wie ist denn da Ihr Interesse gekommen oder was? Warum finden Sie das spannend, sich damit zu befassen?
Ja, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass die Unterscheidung von Hochkultur und dann ihrem Gegenteil, wie immer man das nennt, da fängt es schon an, Populärkultur, Massenkultur, Kulturindustrie, E und U, also dass dieser Gegensatz immer noch dominant ist und natürlich für jetzt Kultur, Literatur, Musik, also mit allem, was wir an der Universität so machen. Wir haben einen Studiengang, der heißt Kultur, Literatur und Medien. Also das ist immer noch sehr, sehr relevant. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass man auf den Gedanken kommen kann, dass sich an dieser starken Differenz, man könnte auch noch schärfer formulieren, an dieser Hierarchie oder Asymmetrie, dass sich daran etwas ändert und dass das etwas mit der Popularität zu tun hat. Und zwar deswegen, weil man beobachten kann, dass die Zahlen, die eine Rolle spielen, wenn man über Popularität spricht, also wie viele beachten etwas, wie viele haben das geschaut, wie viele haben das gelesen, wie viele hören zu, dass diese Zahlen auch einen qualitativen Effekt haben. Und zwar nicht mehr nur allein im Sinne einer Abwertung, sozusagen, wenn das viele lesen, schauen, hören, kann das nur dumpfe, kulturindustriell produzierte und alte Situation, also, ne? Also eine, nicht nur im Sinne einer Abwertung, sondern immer stärker auch im Sinne einer Aufwertung, einer Ermächtigung, also sozusagen nach dem Motto, hier, wenn wir sind Tausende oder Hunderttausende von Fans, von Liebhaberinnen, von Zuschauerinnen, wir lassen uns nicht abwerten. Dass diese Popularität wird also immer stärker auch zu einem Legitimationsmittel, um sozusagen in dieser Wertung, in diesem Streit um Wertung. Und es ist nicht mehr so einfach, Populäres einfach nur aufgrund dieser Popularität abzuwerten. Also das ist der zweite Punkt. Also einerseits diese starke Differenz, die man überall noch beobachten kann. Es gibt ja noch Hochkultur. Auf der anderen Seite diese Verschiebung.
Und ist das auch so eine Verteidigungshaltung quasi der sogenannten Hochkultur, dass sie so sagt, ja, also diese Massen, also dass man so auf seine eigenen Ticketverkäufe guckt und sagt, na, es kommen ja nur 50, aber es ist halt auch einfach so komplex, dass...
Ja, man ist da persönlich immer beteiligt, also nicht sozusagen nur als abstrakt, als Wissenschaftler, sondern natürlich auch jemand, der auch mittendrin ist. Und ich finde das also wirklich sehr interessant, weil es eben so ambivalent ist. Ja, auf der einen Seite jetzt in der Universität kann man ja auch beobachten, dass jetzt das, was selbstverständlich verlangt werden konnte, sozusagen als literarischen, musikalischen, kunstgeschichtlichen Vorwissen, dass das immer schwieriger wird, das zu verlangen. Und stattdessen natürlich die Leute sich für alles mögliche andere interessieren, wenn man das so als Message formulieren würde, also sozusagen, was Beachtung finden soll. Ne, und dann ist das der Kanon, die Klassiker, die wichtigen Eckpunkte im Film. Ne, also überall, man könnte sich, glaube ich, unter Experten immer schnell einigen, das sind so die 30 Filme, die man als Referenz braucht, um überhaupt in eine Diskussion zu kommen. Oder das sind die Künstler und Meisterwerke, die man doch kennen müsste, um überhaupt die Entwicklung von Kunstgeschichte zu verstehen. Also das, das ist nicht mehr so leicht durchzusetzen. Mhm. Also diese Selbstverständlichkeit geht verloren. Das ist natürlich gewisserweise auch, hat das Folgen fürs Fach und man kann das bedauern. Auf der einen Seite gibt es natürlich durch die Popularität, die eben sich dafür nicht interessiert, für diese Zumutung von oben, diese Definition, das ist der Kanon, das müsst ihr kennen, sondern die sich immer stärker durch Fangruppen, durch Communities und so weiter eigentlich ermächtigt, könnte man natürlich sagen, dass das unglaublich positiv ist und bereichernd, weil jetzt Werk, Autorin, Positionen in den Blick kommen, die vorher ausgeschlossen worden waren. Ne? Also, und das würde ich natürlich jetzt persönlich auch begrüßen, dass jetzt die Forschung sich erweitert. Und es ist ja, ich bin ein Literaturwissenschaftler, man könnte sich ja auch fragen, was hat das eigentlich für einen Sinn, sich mit Autorinnen und Autoren nicht zu beschäftigen, die extrem viel gelesen werden. Also warum sollte man das nicht wahrnehmen? Also Heftromanliteratur, Unterhaltungsliteratur, jetzt New Adult wäre so ein anderes Segment. Also
das ist ja so sehr groß zur Zeit, ne?
Ganz genau. Also man müsste eigentlich sagen, ja, das ist eigentlich auch eine Aufgabe für die Literaturwissenschaft. Aber wenn man natürlich sagt, wir machen nur kanonische hohe Literatur, wir wollen nicht unter dem Niveau von Hölderlin oder George oder Goethe oder Thomas Mann, dann würde man das natürlich nicht machen. Also auf der einen Seite ist es eine Erweiterung und glaube ich auch also man kriegt andere Perspektiven auf neue Dinge, die ich wichtig finde. Auf der anderen Seite ist es natürlich heikel, wie soll man noch Musik, Literatur, Kunstwissenschaft und so weiter betreiben, wenn sozusagen jetzt die Kenntnis von Hochkultur eigentlich nicht mehr vorausgesetzt werden kann und man das auch kaum, man müsste schon sagen, erzwingen kann. Das ist schwierig. Es sei denn, man macht das durch Vorschrift. Also sie müssen das lesen, das kann man auch sagen, sonst kriegen die keine Note oder keinen Schein. Aber wenn man jetzt überlegt, man blickt wirklich auf den Markt und auf freie, sozusagen frei entscheidende Konsumentinnen, dann ist das natürlich kein Argument mehr. Also extrem ambivalent will man das verteidigen. Zum Teil ja, aber ist man nicht auch froh, dass sich was ändert? Auch ja.
Und das ist das, was Sie meinen, was Sie meinen mit diesem Begriff, die Entgrenzung des Populären. Das ist es quasi so eine Emanzipation des Populären oder diese Umkehr auf einmal oder dass das aufholt.
Absolut. Und man könnte sagen, also man könnte die positiv erzählen, die Geschichte einer Entgrenzung, also dass einfach Grenzen, Barrieren abgebaut werden, also diese berühmte Formulierung, ne, also cross the border, bridge the gap, also diese Forderung, dass man diese Burgmauern und tiefen Gräben, mit denen die Hochkultur sich abschottet und einmauert, dass man die schleift oder zuschüttet. Also Leslie Fiedler im Playboy vor, ich glaube, 50 Jahren ungefähr, hatte das ja gefordert und dann auf Science Fiction und solche Sachen unter anderem verwiesen. Also man könnte sagen, das ist ein Emanzipationsprojekt. Und auf der anderen Seite könnte man bei Entgrenzung auch sagen, ja, das ist ein Verlust an Differenz, das ist ein Verlust an Distinktion. Finde ich jetzt gerade bei Kunst und Literatur sehr interessant, weil auch das Autonomiekonzept ja in Frage gestellt wird. Also viel die Rede von Postautonomie. Also da verändert sich was. Man könnte das natürlich auch als Bedrohungs- oder Verlustgeschichte erzählen, dass jetzt sozusagen, ja, also bestimmte politische oder gesellschaftspolitisch wichtige Positionen sind dann auch uns im Sinne eines erweiterten Kunstbegriffs. Aber man könnte sich natürlich fragen, ja, was bedeutet das eigentlich? Also diese Entwicklung eigentlich für die Künste. Also dann könnte man also als Enddifferenzierungsgeschichte erzählen und dann wäre man eher auf der skeptischen Seite. Ne? Deshalb ist der Entgrenzungsbegriff ist auch wieder doppeldeutig, aber was uns interessiert jetzt als Wissenschaftlerin oder auch mich persönlich wäre eben so genau diese Spannung, weil das macht ja die Sache interessant. Also es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, ja, das ist so und das ist so, wir sortieren das jetzt, sondern dass man merkt, da passiert unglaublich viel und wie verändert das auch den Blick auf unsere Gesellschaft.
Ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, das ist natürlich auch so ein bisschen so eine ökonomische Frage, ne? Oder irgendwie sowas, ist natürlich auch so eine Folge von, weiß ich nicht, Kapitalismus oder wie auch immer, dass man so sagt, oh, die Sachen, die sich jetzt viel verkaufen und so, werden auf einmal auf so, so, ziehen irgendwie so nach oder werden in der Wahrnehmung so noch positiver gesehen, als sie früher gesehen wurden, oder?
Mit der Ökonomie oder mit dem Kapitalismus ist natürlich so eine heikle Frage. Würden Sie denn sagen, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft? Okay, also wenn wir davon mal ausgehen, dann muss man ja erstmal sagen, das ist ja überraschend, wie viel Geld dafür ausgegeben wird für nicht Populäres. Also ich meine, es gibt so viele Theater, Opernhäuser, Museen, auch Literaturhäuser, Literaturpreise, das ist alles subventioniert. Also ne, der Kapitalismus gibt unglaublich viel Geld aus für Sachen, die eigentlich gar nicht marktgängig sind. Also das wäre zumindest mal ein Problem, was man sich da mal stellen müsste. Ne? Und wenn das ein komplett freier kapitalistischer Markt wäre, dann
gäbe es das alles nicht.
Ganz genau. Ne? Also wir sind wieder bei diesem Problem dieser Spannung, ne? oder Dialektik. Ne? Also das ist eben, man kann das so klar nicht sagen. Außerdem gibt es ja auch meistens wird von Aufmerksamkeitsökonomie gesprochen. Ich finde das nicht ganz so glücklich. Man könnte vielleicht sagen, es gibt einen Streit um die Verteilung von Beachtung. Also könnte man das nochmal nüchterner formulieren. Also einerseits wird Beachtung eingefordert und das hat nicht immer sofort was mit Geld zu tun. Es gibt auch Beachtung für Gruppen, für Positionen, für Parteien und so weiter. Und diese Beachtung wird ja, und das ist vielleicht dann doch das Kapitalistische daran, die wird überall gemessen und gerankt. Also sie haben Bestsellerlisten, Umfragen, Rankings, Ratings aller Art. Und das gilt nicht nur für die Literatur. Wir haben ja nicht nur die Spiegel-Bestsellerliste oder die New York Times-Bestsellerliste. Wir haben eigentlich in fast jedem Bereich solche Listen. Von Restaurants, ne, bis hin zu Umfragen über oder die Beliebtheit von politischen Parteien und Politikerinnen. Und da geht's ja nicht nur um Geld, sondern es geht erstmal eigentlich um die Beachtung. Und man kann gar nicht sagen, ob das immer sofort positiv oder negativ ist. Das finde ich daran das Interessante. Also zum Beispiel eine politische Partei, die viel Beachtung findet, wie jetzt zum Beispiel die AfD in ostdeutschen Bundesländern, das heißt nicht, dass man sich darüber freuen würde. Das ist auch gar nicht gut. Also das ist auch gar nicht klar. Also ob jetzt, es gibt sozusagen auch paradox formuliert, es gibt unpopuläre Popularität. Es gibt Dinge, die sind sehr, sehr, sehr populär. Das heißt auch gar nicht, dass das alle gut finden.
Und sind gleichzeitig mehr populär.
Genau. Und wenn man es nur als Ökonomie denken würde, dann müsste man ja denken, naja, hey, die Verkäufe sind gemacht. Ich freue mich über jeden Klick, also über jeden Stream, über jeden Buy. Ja, und dann hätte man eigentlich eine ganz einfache Logik, also jeder Verkauf zählt und das ist es. Und ich glaube aber, dass diese Frage jetzt der Beachtung, die ist einfach komplizierter, weil man nicht einfach nur die Verkäufe zählen würde oder auch die Bekanntheit, ne, also die Bekanntheit eines Politikers. Ich glaube, dass Trump einer der bekanntesten Politiker der Welt ist, aber man kann nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, dass er jetzt besonders populär ist in dem Sinne von beliebt. Im Gegenteil. Ne? Also, da sieht man so, das sind zwei, drei verschiedene Logiken oder Ordnungen, die da zusammenkommen. Also politisch, dann diese Frage eigentlich der Beachtung von vielen oder wenigen, die man messen kann. Und dann nochmal die Wertung. Ne? Also Auf- und Abwertung. Politische Ablehnung oder erfreute Zustimmung. Diese Bereiche verhalten sich immer eigenständig zueinander und man müsste eigentlich immer, wenn einen eine Sache wirklich interessiert, dann müsste man genau diese Spannung konkret immer aufarbeiten, um zu sagen, worum geht es jetzt eigentlich? Über welche Literatur, über welche Organisation, über welche Parteien, worüber reden wir eigentlich? Und deshalb mache ich das ja auch nicht alleine, sondern zusammen noch mit fast 60 Leuten in 20 Projekten. Das ist dann das ganze Forschungsgebiet, also wirklich von der Musikwissenschaft bis hin zur Politikwissenschaft, also wo man einfach alles versucht, da mal zu erkunden, ob sich diese Frage lohnt.
Ja, aber wenn man mal so nicht zurückguckt, aber auf diese Frage nach High and Low guckt, haben Sie eine Theorie oder was würden Sie sagen, spielt da rein? Also woher kommt diese Trennung jetzt in Deutschland?
Wenn ich das mal anekdotisch einführen darf, also meine Patentochter ist in der 6. Klasse und im Geschichtsunterricht lernen die Wendegesellschaft. Also das ist dann jetzt irgendwie 15., 16., 17., 18. Jahrhundert, also mit, man kennt das, ne? Also König ganz oben, Klerus, Adel, dann die Bauern und die Leibeigenen, die malen das so schön in Pyramiden und zeichnen dann die Stände ein und wer wem gehorchen muss, zu Diensten verpflichtet ist oder umgekehrt, dass wer wen beschützt und so weiter. Also das ist, also ja, also als Soziologe würde man sagen, stratifizierte Gesellschaft, ne? Und in der leben wir natürlich nicht mehr. Also es gibt eigentlich keine starke Einteilung der Gesellschaft mehr, die man so als einfache Pyramide zeichnen könnte. Aber es gibt immer noch Schichten. So, und warum eigentlich? Also wie werden diese Schichten eigentlich legitimiert und wie halten die sich stabil? Und dann könnte man kulturell ja sagen, ja genau, also durch die Distinktion, durch die Unterscheidung von High und Low. Na, da könnte man jetzt alles durchgehen, von Bourdieu bis Reckwitz, die Kultur, gerade natürlich die Hochkultur, begründet die und legitimiert sozusagen den Anspruch von gebildeten oberen Mittelschichten, also auf besondere Rücksichtnahme. Und das hat natürlich Konsequenzen. Also wenn wir mal wieder jetzt in die kulturellen Institutionen gehen, Steuerprivilegien zum Beispiel, mal Bücher, Theater, das ist alles, das hat natürlich alles einen geringeren Steuersatz. Wenn es kommerziell wird, sozusagen, wenn es um die alte Populärkultur ist, also wenn sie Musicals machen oder Comics, ne, oder, ne, dann gibt es den vollen Steuersatz. Dann wird 19% draufgeschlagen. Also man kann das, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber man kann, glaube ich, sehr gut zeigen, dass diese Unterscheidung von High und Low also wirkliche Konsequenzen hat und natürlich auch, ja, der, man könnte schon sagen, der Privilegierung von Schichten dient, die sich in dieser Hochkultur eben gut zu Hause finden. Ja, dann sagt man, ja, das ist ja auch wichtig und das muss man ja auch finanziell unterstützen und die Leute, da muss man auch Respekt haben, die haben, das sind Autorinnen, das sind, oder die haben einen Doktor- oder einen Professorentitel und so weiter und so weiter. Also die nochmal zurück zu dieser alten Ständeordnung, die ist weg, aber wir haben eben trotzdem, wir haben auch in der funktional ausdifferenzierten Moderne, jetzt wie Nita Summa das nennen würde, oder in einer Gesellschaft, die aus bestimmten Sphären, Wertsphären besteht, so würde Habermas sagen. Also wir haben trotzdem immer noch sozusagen diese Hierarchien, nur dass man die nicht mehr durch Geburt begründen kann. Hallo, ich bin ein Sohn eines Adligen und bitte gehorcht mir, sondern das wird jetzt kulturell stabil gehalten. Ja, das wäre vielleicht so eine Antwort. Und diese Hierarchisierung, die Bourdieu in den feinen Unterschieden wirklich großartig nochmal beschrieben hat für die 70er Jahre, diese Ordnung, die geht langsam verloren, weil die Popularität, also dieses Bewusstsein, dass etwas populär ist, die Leute so ermächtigt, dass sie sagen, ja, das ist uns aber egal, was ihr uns hier erzählt. Ne? Also das ist dann halt, das wird dann abgelehnt als elitär, als Gatekeeping. Ne? Also da gibt es dann viele, viele Formeln, die eigentlich alle diese gleiche Abwehrhaltung sozusagen auf den Punkt bringen. Wir lassen uns von euch da oben nichts mehr erzählen. Ne? Man merkt auch so, wie politisch das sein kann, ne? Wie heikel. Also ne? das kann Populismus sein. Ne? Das,
die, hat aber auch revolutionäres Potenzial.
Genau.
Jetzt habe ich gelesen, bei Ihnen fing alles mit Perry Rhodan an. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. Da habe ich natürlich gleich aufgehorcht und dachte, da muss ich unbedingt nachfragen.
Ja, der Sprung ist ja gar nicht so groß, weil dann ist man ja wieder genau in diesen 70er Jahren, wo ich eben zur Schule gegangen bin und dann tatsächlich aus Zufall jetzt diese Hefte gelesen habe, weil die ein Onkel besaß, also der die schon irgendwie dann in den 60ern mal gelesen hat. Und das Interessante ist das ja deshalb, weil das von meinen Eltern, aber auch natürlich in der Schule stark abgewertet oder kritisiert wurde. Das sind halt wirklich so Schmuddelhefte, das will keiner. Das ist wirklich auch interessant. Man hat das noch wirklich in Reinkultur. Also die Hefte, die sehen natürlich super, super billig aus. Also da ich da ja forsche, ich könnte Ihnen jetzt Hunderte zeigen.
Können Sie noch einmal ganz kurz sagen, Perry Rhodan, was ist der, was macht der? Ein Raubritter oder was ist der?
Genau, sehen wir den Untertitel.
Ja.
Die größte Science-Fiction-Serie der Welt. Also das stimmt wirklich. Also die Serie gibt es seit 1961 und bis heute. Und das ist, ich würde sagen, das ist also die größte Seriennarration der Welt, weil das ja eine durcherzählte Geschichte ist. Also es geht los mit Perry Rhodan reisen zum Mond sozusagen mit so einer Art Apollo. Dann gibt es so Weltraumabenteuer, ne? Also mit Außerirdischen. Und so weiter. Und das wird bis heute, wird das eben Woche für Woche weitererzählt. Also ne, man könnte eben sagen, ja, wie ist das eigentlich möglich? Das heißt eigentlich, dass es Publika gibt, die man jetzt 65 Jahre lang an so ein Heft bindet, ne, die das verfolgen. Ne? Also das ist schon Wahnsinn. Also die höchsten Auflagen waren in den 70er, 80er Jahren, also bei fast 1 Million. Also die Auflage war so hoch, dass sich so Leute im Spiegel oder im Sendung Monitor und so, dass die sich schon Sorgen gemacht haben. Also dass die deutsche Kultur, dass das völlig vor die Hunde geht und die Leute noch so irre Raumfahrer-Sachen irgendwie lesen. Ob jetzt zu Recht oder Unrecht, die Serie galt eben als Trash, als wirklich als kulturindustrielle Produktion, als Massenfabrikat, als Schemaliteratur und entsprechend wurde man natürlich dann in der Schule dann auch gehänselt oder gemaßregelt, ne, ist doch mal was Vernünftiges. Auch, man muss auch sagen, mit Erfolg. Also ich habe dann da auch irgendwann mit aufgehört und dann hat man dann doch damit 14 mal angefangen, die üblichen Sachen von Hermann Hesse oder so zu lesen. Also, und dann waren die Eltern wieder zufrieden. Ne? Also die bildungsbürgerliche Erziehung sorgt natürlich dann auch dafür, dass man etwas, was einem eigentlich Spaß macht und auch vielleicht auch ganz erstmal ganz ungefährlich ist, würde ich sagen, dass man das dann beiseite schiebt und sagt, nee, das ist ja. Das ist jetzt Schund.
Ja. Ne,
und das lesen wir jetzt nicht. Wir lesen jetzt was anderes. Und dieses persönliche Erlebnis, das habe ich jetzt auch in vielen Interviews mit Leuten auch bestätigen können. Das ist, glaube ich, für akademische Familien so in den 70er, 80er Jahren so typisch, dass sie sagen, nee, lies doch das. Also da geht das Gatekeeping los, also sozusagen im Dienste natürlich der Hochkultur. Und das ist so ein bisschen der persönliche Bezugspunkt.
Das heißt, Sie sind aus so einem Akademikerhaushalt. Das heißt, Sie sind so klassisch ins Theater, Kindertheater vielleicht auch gegangen oder Instrument gespielt. Und
ja, genau. Musikschule, Klavier. Genau, was man so machen musste. Also eigentlich völlig, völlig liberal auch. Es ging nicht so weit, dass ich das nicht auch wieder aufhören konnte. Wenn man absolut keine Lust mehr hatte, insofern kann ich auch nicht mehr Klavier spielen, obwohl ich Unterricht hatte. Aber ja, es gab diese Möglichkeiten und wo man auch sich aufhielt, gab es immer Bücherregale.
Ja, und dann sind Sie irgendwann auf Perry, also man sagt nicht Rhodan, sondern Rhodan. Verstehe ich das jetzt richtig? Da sind Sie wieder drauf zurückgekommen.
Genau, man kann das, also ich glaube, der klassische deutsche Fan sagt Perry Rhodan. Aber er ist natürlich eigentlich ein US-Bürger gewesen, also jetzt im Heft selber. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, der heißt natürlich Perry Rhodan. Aber
der Connoisseur sagt also Rhodan.
Es gibt beide Varianten.
Ja, verstehe.
Also ich glaube, es gibt so ältere Leser, ne, also jetzt, die jetzt auch vielleicht 70 sind, also oder 80, die das so seit so ihr ganzes Leben lang lesen und die sagen oft Rhodan, weil die das halt seit den 60ern einfach so sagen. Und so genau wie man, was weiß ich, Jerry Cotton sagt oder so. Das ist irgendwie so lustig. Ne? Also ich glaube, das wird dann viel falsch ausgesprochen, aber ist auch egal.
Ja. Und irgendwie hat der sich dann wieder zurückgefuscht in ihr wissenschaftliches Leben quasi. Also das heißt.
Ja, genau, einfach deswegen, ja, genau. Und zwar deswegen, weil ich meine, wenn man sich jetzt für Popularität interessiert und auch natürlich diese Aufweichung der Grenze und vor allen Dingen auch für gemessene Beachtung, also nicht nur jetzt für so eine vermutete oder unterstellte Popularität, dass man sagt, ja, das oder das, wenn es grell aussieht, ist das Populärkultur, obwohl es überhaupt niemand kennt. Ne? Also wenn man sich wirklich für diese quantitative Dimension interessiert, weil die ja interessant ist für den Umschlag in Qualität, also jetzt oder sagen wir in Legitimation, ne? Also dann muss man eigentlich Perry Rhodan machen, weil das eben die größte Serie der Welt ist. Ne? Also das ist sozusagen, so populär geht nicht. Und der zweite Grund ist, dass die Fans dieser Serie seit wirklich so vielen Jahren so aktiv sind, dass es Rezeptionszeugnisse gibt, bis in die 60er Jahre zurückreichen. Also was wir jetzt machen können, ist nicht nur jetzt sozusagen jetzt irgendwas uns ausdenken, warum das jetzt gute oder schlechte Literatur ist, sondern wir können jetzt an den Rezeptionszeugnissen und vor allem der Veränderung der Rezeption der Serie beobachten, wie eigentlich diese Wertungskommunikation unter den Leserinnen läuft. Also Ab- und Aufwerten, wie machen die das denn? Und das ist sehr, sehr interessant, weil die Leserbriefschreiber und die Leute, die sich in Fanclubs und so organisieren in den 60er, 70er Jahren, die sind eigentlich selber noch ziemlich davon überzeugt, dass das Hefter sind, dass das Low Culture ist, die sie lesen und sagen, ja, ist uns aber egal, wir machen das mal. Aber das ist denen schon klar, dass das keinen großen kulturellen Wert hat. Aber das ist nicht, also diese Haltung, die ist bei vielen jetzt weg. Und das Argument, dass diese Serie doch sehr gut sein muss, und zwar deswegen, weil sie Woche für Woche von 10.000 von Leuten gelesen wird, dieses Argument wird immer stärker. Ja, und das ist genau das, also diese Hypothese, die wollte ich eben überprüfen. Also was für ein Gewicht bekommt eigentlich die Popularität in der Wertungskommunikation und nicht in meiner, sondern sozusagen in der Wertungskommunikation von jetzt Tausender oder eigentlich ja 10 oder Hunderttausender von Leserinnen. Und das kann man jetzt gerade in den Fanforen, wenn die digital sind, kann man das natürlich sehr gut beobachten, auch mit, also jetzt auch hochskaliert. Ne? Also nicht nur zwei, drei Einzelfälle, sondern kann da schon jetzt wirklich auch empirisch ganz gute repräsentative Aussagen machen.
Ja, das ist jetzt nur Side Note, das tut jetzt eigentlich gar nicht so richtig was zur Sache, aber ich bin ja gerade in Wien beim Eurovision Song Contest. Da muss ich nur gerade drüber nachdenken, weil sie so von den Fans sprachen. Ich bin eben gerade auch hier, oder diesen Perry Rhodan Fans. Ich bin hier halt gerade auch in so einem Fan-Universum und die können jeden Song, also wenn man hier dann auf so eine Afterparty geht, die singen, ob das aus dem dritten Halbfinale von 1957 ist.
Ich meine, das ist ja auch interessant, weil man wieder sagen könnte, es gibt so mehrere Rezeptionsmöglichkeiten. Ne? Also sozusagen, also diese Camp-Rezeption, die lief ja irgendwie eher ironisch. Ne? Also ich meine, ich kann mich erinnern, dass der auch eine Zeit lang immer den ERC dann mit Bekannten und Freunden und so geguckt zu haben. Es gab irgendwie so eine belustigte, ironische Rezeption, aber eben doch mit viel Spaß. Ne? Aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes als jetzt so die echte, sozusagen authentische Fanrezeption. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Es gibt mal so häufig, gab es so Thesen von so Populärkulturforscherinnen, die sich mit Serien beschäftigt haben, dann immer gesagt haben, ja, man kann die Serien natürlich so konsumieren, aber man kann die auch so sehen oder eigentlich eher dann lesen, wie so Großromane. Es ging dann so los, The Wire, Breaking Bad und so. Da wurde gesagt, so, ja, das sind so Quality TV, ne, das kann man zwar wegbingen, also so handlungsorientiert, aber das ist auch eigentlich, ist es sozusagen, das ist eigentlich die Form, die mediale Form, die den großen Roman jetzt ablöst. Das, also man hat so gesehen, es gab so, also das wurde so total akademisiert. Also es gab so eine Rezeptionsmöglichkeit für Populärkultur, die man dann so aufgewertet hat. Also und vielleicht ist das beim ERC auch so ein bisschen so, ne? Ich meine, es wird ja überall gecovert, also auch in den Feuilletons der sogenannten Qualitätspresse, ne? Und also das ist ja schon so ein Versuch zu sagen, ja, das ist schon ernsthafter, das ist schon Gegenstand, da muss man sich jetzt mit beschäftigen, ne? Also auch wenn das natürlich dann teilweise andere Ansätze sind, aber man merkt ja schon, dass die sich dann auch für bestimmte Positionen interessieren, also jetzt politisch oder auch Queerness und so weiter. Also ich meine, es gibt überall so ein Blickwinkel, wo das auf einmal wieder so die wichtigste Sache der Welt ist. Und da kann man schon sehen, dass Dinge, die jetzt so ein Grad von gigantischer Aufmerksamkeit finden, dass man die sozusagen nicht übergehen kann. Man könnte nicht sagen, ja, das ist jetzt sozusagen Folklore der einfachen Leute, die sollen doch machen, was wir wollen, das ignorieren wir. Nein, das ist für alle total relevant.
So, letzte Frage, die frage ich ja auch jeden. Haben Sie selber ein Guilty Pleasure? Irgendwas, was Sie hören, lesen, sehen und es nicht zugeben würden? Ich tippe mal, Sie geben alles zu, aber...
Guilty Pleasure. Ich würde sagen, ich würde wirklich jetzt in diesem Bereich Kultur, also Musik, Film, Literatur, alles zugeben. Ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Also ich finde das immer interessant. Also Guilty Pleasures wären bei mir eher, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder irgendwie zu viel Käse genascht oder das eine Glas Wein noch getrunken, ne, wo man so ein leichtes, schlechtes Gewissen hat oder so. Also eher so, ne? Also oder mein Gott, jetzt habe ich schon 6 Espressi, aber ich trinke jetzt einfach noch einen. Aber mit viel Genuss, aber auch so einem leicht schlechten Gewissen, weil das irgendwie, man denkt, ja, das ist jetzt einem nicht mehr gut. Ne? Also da wären meine Guilty Pleasures, aber nicht im Bereich der Kultur.